Weder Fisch noch Fleisch, so kann man den Föderalismus in Österreich wohl am besten beschreiben.
Ja, die Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden überschneiden einander, was natürlich zu Doppelgleisigkeiten und zu teuren Ineffizienzen führt.
Ja, und wenn wir eines wissen, dann, dass wir uns diese teuren Ineffizienzen gerade überhaupt nicht leisten können. Jetzt will die Bundesregierung den Föderalismus und auch die Förderungen reformieren.
Doch wie stehen die Länder dazu? Das und warum Sepp Schellhorn kürzlich wüst im Zug beschimpft wurde, ist jetzt Thema in Beide Seiten live. Herzlich willkommen.
Und zu Beginn fragen wir Sie, meine Damen und Herren, was und vor allem wie gehört überhaupt gefördert?
Also wenn man einfach so ausschüttet und nicht nachfragt, braucht er die Förderung überhaupt, dann könnte man sicher was einsparen.
Ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, welche Förderungen man kürzen sollte. Es gibt definitiv Förderungen, gerade während der Corona-Zeit ist viel überfördert worden. Und ich glaube, wenn man bei den richtigen ansetzt, das muss man sich aber anschauen, da bin ich sicher kein Spezialist dafür, dann glaube ich, dass man da auch einen guten Weg findet.
Ich denke mal, bei den jetzigen Förderungen, die es gibt und die ausgegeben werden, sollte man vielleicht schauen, wer diese Förderungen bekommt. Wenn ich da in der Landwirtschaft denke, kriegen das auch große Konzerne und nicht nur die kleinen Bauern. Und da sollte man vielleicht das einmal regulieren und da könnte man, glaube ich, sehr viel Geld einsparen.
Wenn es Förderungen gibt, die an einen guten Platz kommen, mit denen was angefangen wird, um das ganze Land zu verbessern, dann ist es ja toll, dass wir sowas haben.
Ich glaube, bei manchen Sachen ist es sicher ein Unterschied, also ob wir jetzt in Wien wohnen oder in Vorarlberg. Aber bei manchen Sachen wäre Vereinheitlichung natürlich auch gut, also sprich das Gesundheitssystem, die Frage ist, hat es einen Sinn gemacht, dass sie die Krankenkassen zusammengelegt haben, ja oder nein?
Und zu Gast im Studio ist jetzt Staatssekretär Sepp Schellhorn von den NEOS, zuständig für Deregulierung im Ausland. Herzlich willkommen, guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend, Herr Schellhorn. Wir sprechen gleich darüber, was Sie alles einsparen wollen an Ausgaben, an Regeln und auch an Förderungen, aber in die Schlagzeilen des Boulevards sind Sie gekommen mit Ihrem Dienstwagen. Sie wurden deshalb sogar im Zug beschimpft. Können Sie uns da ganz kurz noch einmal erzählen, was passiert ist?
Sie meinen, was im Zug passiert ist oder Sie meinen generell, was mit dem Auto passiert ist?
Der Vorfall im Zug hängt damit zusammen. Mit dem
Auto. Ja, natürlich. Nach meiner Angelobung ist natürlich auch ein Dienstfahrzeug im Gespräch gewesen beziehungsweise geordert worden, gleich in der ersten Woche. Und das hat natürlich für Unruhe gesorgt, weil man immer wieder populistisch vorwirft, wir würden in großen Autos herumfahren. In Wahrheit ist dieses neue Dienstfahrzeug billiger als wie das alte. Und wir sparen ein und das war meine Intention. Darauf hat sich der Boulevard gesetzt und ja, im Grunde genommen, und das glaube ich eben auch, dass mit übertriebenen Schlagzeilen, mit angriffigen Schlagzeilen Hass produziert wird und dieser Hass legt sich dann auf die Bevölkerung nieder und die kanalisieren das dann mir gegenüber, zum Beispiel in einer Zugfahrt von Schwarzach St. Veit nach St. Pölten.
Aber wie haben Sie dann reagiert?
Das ist eben die Frage, wie reagiert man darauf, wenn einem vier Männer nicht mehr ganz nüchtern gewisse Dinge an den Kopf werfen, auch unflätige Dinge. Die Frage ist dann immer, was mache ich jetzt? Und ich habe mich so gefühlt wie vor 85 Jahren. Soll man flüchten? Soll man aufstehen? Wohin geht man? Man kann nicht auf die Straße, man kann nicht die Straßenseite wechseln, man könnte höchstens das Abteil, den Waggon wechseln. Wäre ich nicht Staatssekretär gewesen oder in einem solchen Amt, wo man auch Verantwortung trägt, ich hätte sicher repliziert.
Aber Sie machen dafür die Zeitung verantwortlich?
Ich mache
für den Hass, der dann durch die Schlagzeilen erzeugt worden ist.
Naja, man darf
oder
auch...
Oder Ihre Entscheidung für den Dienstwagen, würden Sie das als politischen Fehler vielleicht einstufen?
Also es war ja nicht primär meine Entscheidung. Es war sicher keine glückliche Entscheidung, das gebe ich zu. Es ist aber doch sehr wohl auch ein großer Teil meines Arbeitsplatzes, weil ich mich um Deregulierung und Entbürokratisierung in Österreich, weil ich diese Aufgabe habe, weil ich sehr viel auf der Straße bin, das auch nicht nur um Beinfreiheit geht, wie man vorgehalten wird, sondern es geht auch um einen Arbeitsplatz, wo man gewisse Dinge abhandeln muss, wo man Mitarbeiter hat, die mitfahren. Also wir fahren ja, ich fahre ja nicht ganz allein, wir fahren ja meistens zu viert. Also Die Schlagzeile ist es dann im Endeffekt, weil zumindest war mir mein Auto nicht, ich bin kein Autofreak, also um das geht's nicht, sondern es geht auch um eine gewisse Einsparung und um das ist gegangen. Und da halte ich schon, das muss ich schon sagen, hier auch, ich habe eine Verantwortung, aber die Medien haben genauso eine Verantwortung.
Kommen wir jetzt darauf zu sprechen, wofür Sie zuständig sind, nämlich auch für den Abbau von zu vielen wirtschaftshemmenden Regeln. Wird da der österreichische Amtsschimmel, der ja bekanntlich seit der Monarchie wiehert, Ihre Amtszeit überleben?
Das hoffe ich doch nicht. Ich glaube, diese Regierung ist angetreten, um Entlastung zu bieten und diese Regierung kann nicht steuerliche Entlastung bieten, wie wir wissen, aufgrund dieses hohen budgetären Defizits, das sie abbauen muss. Diese Regierung hat ein Ziel, es den Menschen leichter zu machen, den Bürgerinnen und Bürger nicht den verbildlichten Passierschein auch dreimal ausfüllen zu lassen zu müssen, sondern dass sie es einfach haben, dass sie in Österreich viel weniger an Laufwegen haben, dass die Bürokratie weniger wird. Das ist Entlastung, das wir uns vorstellen. Das ist Entlastung auch für einen Industriestandort, wenn es um Behördengenehmigung, Industrieanlagengenehmigungen geht. Und vor allem geht es auch darum, darum bin ich auch im Außenministerium, für Deregulierung auf europäischer Ebene.
Herr Staatssekretär, in Ihrem Werkzeugkoffer können Sie folgende Werkzeuge mitnehmen. Die viel zitierte Kettensäge zum Beispiel fürs Niedermähen der Bürokratie. Sie haben schon ein paar Maßnahmen angekündigt. Die Bohrmaschine fürs Bohren der harten Bretter in Österreich oder das Stanley-Messer für besonders scharfe und tiefe Einschnitte. Was haben Sie in den ersten 9 Wochen im Amt davon schon gebraucht oder haben Sie schon ein Lieblingstool?
Nein, überhaupt nicht. Also es geht ja darum, dadurch, dass es ein neu geschaffenes Amt ist, ein neu geschaffenes Staatssekretär. Wir müssen einmal herausfiltern, wo sind die Problemzonen. Wir hören den Unternehmen sehr intensiv zu. Wir sind daran, das zu kanalisieren. Wir hören den Landwirten zu. Wir führen Gespräche mit allen Gebietskörperschaften. Das braucht ein bisschen Zeit. Da müssen Sie mir 100 Tage geben. Und dann wird man wahrscheinlich auch aufgrund des Föderalismus und des Föderalismus ein Skalpell brauchen. Und das Stanley-Messer ist da zu unrein. Also man muss da schon in die Tiefe gehen. Man muss in die Tiefe gehen, auch in angesichts dessen, wo wir einsparen müssen, wo wir es einfacher machen können und gleichzeitig einsparen müssen. Also hier braucht man vor allem die Länder und die Gemeinden als Partner. Und da haben wir super großartige Gespräche geführt mit dem Vorsitzenden der Landeshauptleutekonferenz, mit Dr. Hasler, aber auch mit Johannes Pressl, dem Gemeindebundvorsitzenden, die das auch erkennen, die wissen, wir müssen jetzt liefern. Und wir haben nur mehr diese Chance.
Mhm. Wer ist wir und wo soll da jetzt eingespart werden? Was wurde da schon eruiert?
Wir reden jetzt nicht von Posten, die einsparen müssen. Wissen Sie, das ist so entscheidend. Wir haben gewisse Gebietskörperschaften, zum Beispiel die ganzen Bezirkshauptmannschaften, denen haben wir nie zugehört. Die haben ja wahrscheinlich auch eine Rechtsunsicherheit. Ich erinnere nur an das Bild, wenn ich eine Betriebsanlagengenehmigung habe, wenn ich 3 Stufen habe und der Arbeitsrechtler sagt, die Fliese bei diesen 3 Stufen muss porös sein und der für die Hygiene Zuständige sagt, na, die müssen glatt sein. Beide haben Recht, aber was hilft's dem Antragsteller, wenn er sagt, was tue ich jetzt? Wenn ich das links mache, mache ich es falsch und wenn ich es rechts mache, mache ich es falsch. Also hier braucht es Klarheit und hier wird jetzt nicht primär was gestrichen. Es wird leichter am Berichtswesen zu 100%iger Sicherheit. Da werden wir was tun, da ist meine Mission -50% am Ende dieser Legislaturperiode. Es wird leichter auch im Antrag stellen, zum Beispiel für den Bürger. Und um was es geht, ist auch, dass Gesetze wieder rauskommen und nicht nur immer wieder Gesetze obendrauf. Da kennt sich ja dann keiner mehr aus. Also die Ideallösung wäre, würden wir es schaffen, gemeinsam diese Bundesregierung, für ein neues Gesetz müssen 2 alte raus.
Jetzt gibt es was Neues bei uns in der Sendung bei beide Seiten live. Wir wollen nämlich jetzt auch mehr die Bürger und Bürgerinnen, also die Zuseher und Zuseherinnen zu Wort kommen lassen. Und das haben wir heute auch gemacht und haben dementsprechend jetzt eine Frage von einem Bürger für Sie vorbereitet. Die lautet so.
Ich würde gerne wissen, was Sie konkret vorhaben mit den Einsparungen. Werden Sie in der Bildung sparen? Werden Sie bei den Pensionen sparen? Also an Dingen, wo ich mir denke, dass man überhaupt nicht sparen sollte. Oder werden Sie genau hinschauen, wo vielleicht zu viel Geld investiert wird, zu viel Förderungen sind, zu viel Bürokratie,
ja, das wäre interessant.
Bildung, Pensionen, lieber nicht, sagt diese Bürgerin hier oder vielleicht auch dort?
Nein, also ich bin ja auch im Verhandlungsteam mit Herrn Matterbaum, mit der Frau Staatssekretär Aibinger-Mädel. Also wir haben zu dritt sozusagen, dieses Triumvirat hat zu dritt auch mit den Ministerien verhandelt. Und wir haben sehr wohl darauf geschaut, wo kann man einen Beitrag dazu leisten, welches Ministerium sollte einen Beitrag dazu leisten und wo können wir auch Einsparungen durchführen. Das war uns ganz wichtig. Vielleicht die Dame hat was Wichtiges gesagt im zweiten Punkt. Also es geht hier um diesen Föderalismus. Wir haben einen Wildwuchs. Und würden wir das sogenannte Kumulationsverbot aussprechen, das heißt, es gibt keine Doppel- und Dreifachgleisigkeiten, dann hätten wir auf Anhieb 4 Milliarden eingespart und keiner könnte sich darüber beschweren. Nämlich in Förderungen sollen Anreizsysteme schaffen, sollen Investitionen befördern, aber nicht dauerhaft subventionieren. Also um solche Dinge geht es einfach. Wir müssen alles anschauen. Wir brauchen mehr Transparenz. Wir brauchen Klarheit auch in den Gemeinden und brauchen Klarheit in den Ländern. Es geht hier um das Einsparen, nicht auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Es geht um das Effizienterwerden.
Weil Sie die 4 Milliarden erwähnt haben, die möglich wären, der Chef der Industriellen Vereinigung Georg Knill sagt, das Förderniveau in Österreich sollte auf EU-Durchschnitt sinken, viel niedriger und nennt dafür ein Einsparungspotenzial von 8,5 Milliarden Euro. Sind das Fantasiezahlen oder kann es in die Richtung auch noch gehen?
Ich kann das nicht so klar verifizieren, was der Herr Präsident Knill sagt. Laut unseren Berechnungen könnten wir 4 Milliarden, also das sagen Wirtschaftsexperten. Wir haben ja auch in diesem Büro einen Wirtschaftsbeirat auch gegründet, einen Fachbeirat, auch mit Verwaltungsexperten wie den Herrn Hofrat Matzka. Also wir kümmern uns um diese Dinge und wir wollen sie seriös auch dementsprechend klar darlegen.
Um die Frage, wie viel gespart werden soll, haben wir übrigens auch, meine Damen und Herren, eine Frage auf der Straße eingefangen, direkt für Staatssekretär Schellhorn. Spielen wir die mal zu.
Meine Frage wäre, ob es in der jetzigen politischen Situation Sinn macht, Einsparungen zu treffen, also in der Situation, wo wir uns befinden mit Russland, mit Amerika, auch wir in Europa. Wäre es da besser zu sagen, wir wollen wirklich Einsparungen treffen, auf unser Budget zu schauen, oder wäre es besser zu sagen, wir müssen irgendwo Geld hineinlegen, sei es Bildung, sei es die Rüstungsindustrie, wohin auch immer. Was ist Ihre Meinung dazu?
Natürlich müssen wir in Zukunft investieren und da ist die Bildung besonders gefragt. Ich glaube, der Bildungsminister Wiederkehr hat schon bewiesen in seiner vergangenen Periode in Wien, dass er für Bildung auch die richtigen Schienen legt. Das dauert seine Zeit. Bildung ist ganz was Wichtiges. Wir investieren gerade in Elementarpädagogik vom Bund aus. Wir haben das in die Bundeskompetenz geholt. Also es ist uns gerade Bildung ganz wichtig. Zukunftsinvestitionen, vor allem wenn es um den Wirtschaftsstandort Österreich geht, da ist Bildung an oberster Stelle. Es ist auch in der DNA der NEOS. Und das Zweite, wir können nicht de facto in Rüstungsindustrie direkt starten, Investitionen liefern. Wir können nur unseren Industriestandort Österreich weiterentwickeln. Wir müssen dafür an gewissen Schrauben drehen, damit wir partizipieren mit den großen Industrieländern wie Deutschland und Frankreich, die ja eine Rüstungsmaschinerie haben, damit wir da Zulieferer sein können. Nur dafür müssen wir wettbewerbsfähig sein. Und diese Standortfähigkeit, die müssen wir wieder zurückgewinnen.
Mhm. Werfen wir kurz auch noch einen Blick in die USA. Kann man sich da deregulieren? Eventuell eben auch von anderen Ländern abschauen. Weltweit Schlagzeilen macht da ja vor allem immer wieder Elon Musk. Passen da diese Brachialkonzepte auch zu uns nach Österreich?
Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, Elon Musk hat sich ja schon wieder verabschiedet. Im Grunde genommen ist ja das aus meiner Sicht ein sehr wirres Zeug, was da daherkommt. Du kannst nicht einfach, bei uns gilt dieses System auch nicht von Hire and fire, das heißt anstellen und gleich wieder hinauswerfen. Bei uns gibt es auch einen Arbeitnehmerschutz, der ist berücksichtigt. Also es geht hier wirklich um Effizienzsteigerungen und nicht um einen Kahlschlag. Kahlschlag. Das, was Elon Musk ja betrieben hat, war Kahlschlag auf höchst populistischem Niveau, genauso populistisch wie der Herr Trump mit seinen Zöllen herumspringt. Das ist ja ein Trapezakt, aber ein clownesker Trapezakt.
Und wo gibt's Vorbilder dann?
Ich glaube, wir hätten große Vorbilder auf europäischer Ebene mit Estland im Punkt der Digitalisierung und der Vereinfachung von bürokratischen Wegen. Da müssen wir aber Estland ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben ja nach dem Zerfall der Sowjetunion von null auf aufgebaut. Wir haben ja eine jahrhundertalte Tradition der Bürokratie, der Gesetzgebung, auch der Verwaltung. Also in Estland ist es sehr effizient und sehr digital gestaltet. Auf der anderen Seite besuche ich jetzt dann die Niederlande. Also in Den Haag gibt es in der niederländischen Regierung seit 20 Jahren eine Entbürokratisierungsabteilung beziehungsweise ein Büro in der Regierungskompetenz. Da haben wir Best-Practice-Beispiele. Das Gute wiederum, dass ich im Außenministerium bin, wir können alle Botschaften zu Rate ziehen und sammeln auch alle Best-Practice-Beispiele. Also es geht darum, wettbewerbsfähig zu sein. Und wenn es jetzt darum geht, wenn die Bürger unzufrieden sind und wenn die Unternehmen unzufrieden sind, dann klagen sie zum einen über die hohe Belastung des Faktors Arbeit. Also das heißt, ihnen bleibt netto zu wenig über vom Brutto. Wir müssen die Kaufkraft erhöhen, aber das größte Problem für alle ist die Bürokratie. Hier braucht es Entlastung und hier suchen wir einfach auch nach Möglichkeiten und wir werden schon vor dem Sommer liefern.
Die EU-Kommission, die will ja auch deregulieren, heißt es, um 25% weniger Verwaltungsaufwand soll es dagegen. Ist das ein ambitioniertes Ziel oder ist das eigentlich ambitioniert genug?
Nein, ich glaube, hier muss mehr gehen und die Frau Außenminister Meindl-Reisinger hat auch das Selbstbewusstsein gezeigt, dass Österreich dieses neue Selbstbewusstsein in Europa auch streng und wirklich auch kräftig aufzutreten. Wir brauchen mehr als wir -25%. Bedenken wir, es gibt diese Nachhaltigkeitsthematik, also wir müssen Nachhaltigkeitsberichte abliefern. Das sind über 100 Verordnungen und haben 16.000 Seiten. Wer liest in einem Geschäftsbericht einen Nachhaltigkeitsbericht nach diesem Muster? Wer muss ihn aufbauen? Das kostet nur Arbeit, kostet viel Papier und kostet viel Zeit. Gleichzeitig haben wir die Entwaldungsverordnung. Gehen Sie nur nach dieser Entwaldungsverordnung, wo es ja darum geht, Schutz von Tropenhölzern zu garantieren. Aber bei dieser Entwaldungsverordnung, so wie es jetzt auf europäischer Ebene reguliert ist, muss man jeden Waldbesitzer, der muss den Beweis liefern, wo seine Birke gestanden ist, wenn es in der Hackschnitzelwerk eine gibt. Also das ist absurd. Hier ist es völlig überschießend. Wir brauchen -50%. Dafür werden wir uns einsetzen. Diese sogenannte im Fachjargon Omnibus-Regelung heißt ja nicht, also das ist eine Omnibus-Regelung, dass diese Regelungen, die jetzt vorgeschrieben werden, für 2 Jahre nach hinten geschoben werden. Aber sie werden nicht überarbeitet. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die überarbeitet werden, um auch Europa wieder wettbewerbsfähig zu machen. Es geht ja nicht nur um Österreich, wir sind ja nicht die Insel der Seligen.
Kommen wir von der EU-Ebene auf die österreichische Ebene. Jetzt setzen sich NEOS schon sehr lang dafür, fast könnte man sagen seit jeher dafür ein, dass Bundesländer auch Steuerkompetenz oder Steuerhoheit bekommen sollen, ihre eigenen Steuer einheben, statt über den Finanzausgleich vom Bund immer die Steuermittel zu bekommen und nur zu verteilen. Warum steht das nirgends im Regierungsprogramm? Oder kommt das doch?
Nein, wir müssen vor allem, Sie müssen rechnen, Sie müssen, oder vielleicht erkläre ich es so, der Finanzausgleich ist so geregelt für die nächsten 5 Jahre, den hat nur der Finanzminister Brunner geregelt. Also der Finanzausgleich heißt das, was Schelling eigentlich immer gesagt hat, sein Vorgänger, wir leben in einem Land, wo jeder für was zuständig ist, aber keiner für was verantwortlich. Diesen Mechanismus müssen wir durchbrechen, indem dass wir die Länder dazu bringen, vielleicht einen höheren Anteil über die Steuereinnahmen selber zu steuern und auch selber auszugeben. Das kann man in den zukünftigen Finanzausgleichsverhandlungen mit einbringen. Also wir müssen mehr Verantwortung den Ländern übergeben, aber auch dafür Kompetenzen übergeben. Dann ist es ein funktionierender Föderalismus, also wo Länder auch selber bestimmen können. Das nennt man Ermessensausgaben. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Ermessensausgaben des Landes Steiermark sind bei knapp nicht ganz 3%. Also über 3% können Sie selber entscheiden, wie nehmen Sie es ein und wie geben Sie es aus. Ich glaube, das sollte mindestens 20% sein.
Das wird sich aber 5 Jahre jetzt einmal nicht ändern, weil der Finanzausgleich jetzt gerade erst frisch verhandelt worden ist und das
ja,
geht jetzt
eben.
Einmal.
Aber wir können jetzt vorbereiten, wie die nächsten Finanzausgleichsverhandlungen gestaltet werden. Das ist unsere Aufgabe. Die Aufgabe einer Bundesregierung ist auch zu gestalten und nicht zu verwalten.
Mhm. Aber müssen da jetzt die Bürgermeister bei der Raumordnung eventuell auch entmachtet werden, damit eben nicht ganz Österreich hier ein Fachmarkt, Parkplatz, Kreisverkehrparadies wird?
Das ist immer schon ein NEOS-Thema gewesen. Also Raumordnung ist ein großes Thema, wie wir es in Zukunft gestalten. Wir müssen uns aber auch klar dafür einsetzen, wenn es jetzt um die Energiewende geht, dass wir dazu eine Bundesgesetzgebung brauchen. Das heißt, für Infrastrukturmaßnahmen brauchen wir ein Bundesraumordnungsrahmengesetz. Ein Bundesraumordnungsrahmengesetz regelt sozusagen oder vereinfacht, verbessert schnellere Bewilligungsverfahren unter vielleicht den gleichen Kriterien. Aber sie funktionieren dann schneller, weil es länderübergreifend ist. Wir denken an Eisenbahn, wir denken an Speicherkraftwerke, wo es um die Energiewende geht. Da brauchen wir eine Bundesgesetzgebung und hebeln damit natürlich den föderalen Gedanken aus. Es gibt ja nicht nur die Raumordnung, die Verpflasterung. Da gibt es schon Modelle, auch Basismodelle, wie das Salzburg zum Beispiel geregelt hat, mit einem starren und festeren räumlichen Entwicklungskonzept. Aber der Wildwuchs an den Ortsrändern mit den Supermärkten und gleichzeitig der Austrocknung der Ortszentren in der Fläche am Land ist ein fataler Fehler, der begangen wurde. Und hier müssen wir den Druck, wirklich den Druck von den Bürgermeistern wegnehmen, weil da wird immer mit Wahlstimmen werden die Bürgermeister unter Druck gesetzt.
Wenn Sie doch einiges unterwegs sind in Österreich, was Länder und Gemeinden betrifft, ob jetzt mit Zug oder Auto, Staatssekretär Sepp Schellhorn war bei uns. Vielen Dank für den Besuch.
Danke für was.
Vielen Dank. Ja, und für uns geht es jetzt weiter mit einer kurzen Verschnaufpause, allerdings dann mit dem Duell des Tages.
Ja, Florian Turski und Franz Fiedler diskutieren da bei uns über die Abschaffung des Föderalismus in Österreich oder zumindest die Reform. Wer mehr Geld will, muss auch mehr Kompetenzen abgeben oder selbst Geld einnehmen. Ein bisschen haben wir schon was besprochen, wir sind gleich wieder da. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, in Beide Seiten live, Ihrem Politik-Talk am Abend.
Ja, heute zu einem Thema, das auch innerhalb der Parteien immer wieder zu Unstimmigkeiten und hitzigen Diskussionen führt. Stichwort Föderalismus. Gehört er endlich abgeschafft und was würde sich dadurch eigentlich verändern? Wie viel kann dadurch überhaupt eingespart werden?
Diesen Fragen wollen wir jetzt auf den Grund gehen mit unseren beiden Gästen, die wir heute herzlich begrüßen. Florian Turski ist bei uns Ex-Digitalisierungsstaatssekretär der ÖVP. Herzlich willkommen.
Schönen Abend.
Schönen guten Abend. Und es ist Ex-Rechnungshof Präsident Franz Fiedler bei uns. Schönen guten Abend, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Guten Abend auch von meiner Seite. Und Herr Fiedler, ich stelle die erste Frage gleich an Sie. Die Regierung, die muss sparen, das ist klar. 6,4 Milliarden Euro. Wir helfen heute unserer Regierung ein bisschen und heben da den Schatz, der in Österreichs Föderalismus schlummert. Wie viel Geld ist denn verborgen in den Bundesländern?
Also in den Bundesländern selbst ist kein Geld verborgen, wie man das landläufig sagen mag. Es geht vielmehr darum, ob wir den Föderalismus in Österreich, bitte, den man nicht abschaffen wird und auch nicht abschaffen kann ohne weiteres, dazu bedürfte es einer Volksabstimmung, ob man diesen Föderalismus anders strukturieren kann, was die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern betrifft. Und da finde ich es durchaus positiv, dass im Regierungsprogramm ausdrücklich angeführt wird, dass man eine Entflechtung der Kompetenzen vornehmen will, weil diese Kompetenzen sind derzeit viel zu verflochten. Und bemerkenswert finde ich, und auch das finde ich positiv, dass drei Bereiche angeführt sind im Regierungsprogramm, die man sich besonders gut ansehen will, nämlich das ist die Bildung, das Gesundheitswesen und die Energie. Und das ist deshalb interessant, weil auch diese drei Bereiche bereits im Österreich-Konvent vor nunmehr etwas mehr als 20 Jahren Gegenstand der neuen Verfassung oder des Verfassungsentwurfs des Konvents gewesen sind und damals in all diesen drei Bereichen letztlich dafür man eingetreten ist, dass diese Bereiche zur Gänze in die Bundeskompetenz übersiedeln sollen. Und wenn Sie mich fragen, wie hoch ist das Einsparungspotenzial? Es gab damals im Zusammenhang allein mit der Gesundheitsreform oder mit der jedenfalls angedachten Gesundheitsreform, glaube ich, eine ganze Reihe von Gutachten, die davon ausgegangen sind, das würde 3 bis 4 Milliarden Euro bringen und im Bildungsbereich zumindest 1 Milliarde. Diese Beträge sind also ungefähr 20 Jahre alt, sind also jetzt höher zu veranschlagen. Aber ich möchte vor einem warnen. Im Zuge der jetzigen Budgetsanierung, die wir auch gegenüber der Europäischen Union zu verantworten haben, wird dieser Schatz nicht zu heben sein, sondern wenn man eine Kompetenzverteilung vornimmt, um damit gewisse Vereinfachungen zu schaffen, Entflechtungen vorzunehmen, dann ist das ein mittel- bis langfristiges Programm und man wird diesbezüglich erst in einigen Jahren die ersten Erfolge haben können und nicht sogleich. Davor möchte ich warnen.
Außer man hätte angefangen damals schon zur Zeit der Regierung Schüssel, weil Sie sagen, da gibt es Vorschläge, die sind schon aus dieser Zeit, aus 20 Jahre her. Herr Tuski, warum hat man das nicht gemacht? Die ÖVP war in diesen 20 Jahren ja niemals nicht beteiligt an der Regierung.
Schauen wir uns einmal an, um was geht es im Föderalismus. Im Föderalismus geht es immer darum, und das ist ja eine Grundfeste, auf der auch Österreich steht, dass die kleine Einheit immer das übernehmen soll, was sie kann. Und nur wenn sie das nicht mehr kann, soll die größere dabei helfen. Subsidiaritätsprinzip. Und das wird ja gelebt auch in Österreich. Nur wenn wir über Föderalismus sprechen, ist es natürlich so, dass sich über die verschiedenen Jahrzehnte, und deshalb war ja auch die Initiative des Österreich-Konvents damals so gut und richtig, das verändert. Was meine ich damit? In den verschiedensten Jahrzehnten verändert sich unser Umfeld. Dinge, die früher auf einer Gemeinde oder auf einer Bezirkshauptmannschaft zu erledigen waren, sind insbesondere in Zeit der Digitalisierung vielleicht dort nicht mehr richtig. Und andere Dinge, um auch bürgernäher gegenüber dem Bürger zu agieren, sollten vielleicht eher auf die kleineren Ebenen wieder heruntergehen. Um was geht es, glaube ich, der Bundesregierung? Der Bundesregierung geht es einerseits darum, Sie haben gerade gesagt, viel Geld gibt es nicht zu verteilen. Also was kann man tun, um Bürgerinnen und Bürger und auch Unternehmerinnen und Unternehmer zu entlasten? Und hier denkt man daran, und Sepp Schellhorn steht ja auch dafür als Deregulierungsstaatssekretär, eben zu deregulieren, etwas Komplexität herauszunehmen. Und das soll also auch im Föderalismus passieren. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Niemand von uns hat etwas, glaube ich, gegen Föderalismus, aber es ist Zeit, dass es wieder einen gelebten Föderalismus gibt, dass eben die Kompetenzen ganz klar zugeordnet sind. Im Laufe der Zeit ist es oft jemandem vorgekommen, gerade in den angesprochenen Bereichen von Dr. Fiedler, ob das Gesundheit oder Bildung ist, irgendwie ist jeder und niemand zuständig. Und genau das führt dann zu Ineffizienzen, genau das führt zu Problemen. Und da hoffe ich mir jetzt auch von der Bundesregierung, dass das angegangen wird.
Mhm. Wollen Sie darauf reagieren?
Naja, dazu wäre zu bemerken, dass vom Grundsätzlichen her diese Überlegungen natürlich richtig sind, das ist völlig klar. Aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass die derzeitigen Kompetenzen, gerade was die Gesundheit betrifft, also äußerst ungut verteilt sind. Und wir haben derzeit eine Grundsatzgesetzgebung des Bundes, was die Spitäler anlangt, und eine Ausführungsgesetzgebung der Länder, was dazu führt, dass wir letztlich 10 Krankenanstaltengesetze haben, 1 des Bundes und 9 der Länder. Und das bitte ist reparaturbedürftig. Und das sehe ich auch die Regierung, dass sie die gleichen Überlegungen anstrebt, denn sonst würde sie nicht dieses eine Beispiel ausdrücklich ins Regierungsprogramm schreiben. Und ich meine halt doch, dass sich gerade im Zusammenhang mit den Krankenanstalten gezeigt hat, wie nachteilig die zerklüftete Kompetenz, die dann letztlich bei den Ländern gelandet ist, auswirkt. Gibt es Konkurrenz unter Spitälern in verschiedenen Bundesländern und ähnliche mehr. Also hier meine ich, sollte eine Zentralisierung stattfinden. Und was das Subsidiaritätsprinzip anlangt, zu dem sich alle immer bekennen, auch auf der EU-Ebene, hat dieses Subsidiaritätsprinzip einen schweren Fehler, einen schweren Nachteil. Das heißt immer, die kleinere Einheit soll das machen können, was sie zumindest ebenso gut machen kann wie die größere. Und es gibt ja nie einen Vergleich. Österreich, bitte. Also wir haben also in den Fällen, in denen die Gemeinden oder auch die Länder die Kompetenzen haben, ja noch niemals den Versuch unternommen zu sagen, naja, übertragen wir mal diese Kompetenz auf eine höhere Ebene und schauen, ob es die nicht besser machen kann. Es wird schlicht und einfach behauptet, die untere Ebene könne es auch so machen und dann bleibt es eben dort. Und das ist natürlich ein schlechter Ansatz, wenn man eine grundlegende Kompetenzänderung schaffen will, die eine kostengünstigere Erfüllung der Staatsaufgaben ermöglichen soll. Und das war einer der Gründe, warum man den Konvent vor mehr als 20 Jahren ins Leben gerufen hat. Bedauerlicherweise ist aber letztlich von all den Vorschlägen, die der Konvent dort gemacht hat, nur ein Teil umgesetzt worden. Und was die Kompetenzverteilung betrifft, die der Konvent vorgeschlagen hat, ist überhaupt nichts erfolgt.
Also ich möchte in Abrede stellen, dass es prinzipiell so ist, dass immer der Bund, und obwohl ich in der Bundesregierung war, der Bund immer alles effizienter machen kann und auch kostengünstiger machen kann als die Länder. Gerade aus einem Land wie Tirol, das Gott sei Dank über eine sehr geringe Verschuldung verfügt, glaube ich, zeigt sich, dass auch viele Dinge in den Ländern gemacht werden können oder in den Gemeinden. Ich traue mir zum Beispiel nicht zu, als Bundespolitiker in der Gemeinde Grammais im Tiroler Außerfern über Baudinge zu entscheiden, weil ich schlichtweg, obwohl ich Tiroler bin, nicht das Umfeld dort kenne. Und ich glaube auch, eine Kompetenzdiskussion, auch die wir jetzt führen, darf nicht immer heißen, was kommt sozusagen von unten hinauf. Sondern wir müssen grundsätzlich darüber reden, welche Kompetenzen gibt es denn auch. Ich sage es noch einmal, und Alexander Bröll geht ja jetzt als neuer Digitalisierungsstaatssekretär auch genau diesen Weg. Was hat sich durch die Digitalisierung wirklich verändert? Wie kann der Föderalismus in einer digitalisierten Welt auch die Bereiche entlasten? Weil eins ist schon passiert. Es wird da immer, kommt man vor, auch etwas auf die Länder und die Gemeinden gehauen. Schauen wir uns einmal an, wo wirklich die Aufgaben gestiegen sind, wo auch die Belastungen gestiegen sind in den vergangenen Jahren, bei den Gemeinden, bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, in der Kinderbetreuung, in der Pflege, bei den Ländern natürlich auch in der Gesundheit. Das heißt, ich glaube, es braucht wirklich klare Kompetenzen und dann, und dafür gibt es ja schlussendlich auch den Finanzausgleich, natürlich dann eine klare Zuordnung. Wer hat die Kompetenzen, der soll auch über die notwendigen Mittel verfügen.
Und auch entscheiden, wo die Mittel herkommen. Da möchte ich nämlich eine Idee von Ex-Gesundheitsminister Johannes Rauch einwerfen. Am Ende seiner Amtszeit hat er ein Interview gegeben. Und als Sie sind Tiroler und Rauch als Vorarlberger natürlich in seiner DNA schon Föderalist. Ausgerechnet er sagt aber im letzten Interview im Standard, der Föderalismus in der derzeitigen Form ist untauglich und gehört abgeschafft. Und Rauch sagt weiter, geteilte Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern sind die Pest, Zitat, nur das Privileg des Geldausgebens zu haben, nicht aber die Verantwortung für die Einnahmen ist Schönwetterföderalismus. Das heißt also, die Steuerhoheit sollte den Ländern dann auch noch bleiben.
Also ich werde jetzt nicht Empfehlungen an die Bundesregierung machen, was Steuerhoheit betrifft. Ich war mal Kabinettschef des Tiroler Landeshauptmanns Günter Platter und damals haben wir genau das ins Rennen geführt, dass es eine Art Steuerhoheit auch für Bundesländer geben könnte. Weil das ist natürlich schon eine Diskrepanz, die Sie auch ansprechen, die herrscht.
Derzeit im Finanzausgleich ist es so, dass die Länder Bundesmittel bekommen.
Genau.
Und ausgeben, aber nicht selbst Steuermittel,
also keine, Steuern einheben. Aber auch keine eigene Steuerungsmöglichkeit haben. Und um genau das ist es gegangen. Aber ich glaube, jetzt geht es gerade in diesen wichtigen Bereichen. Und das ist ja das, also Johannes Rauch, ich habe mit ihm unglaublich gut zusammengearbeitet. Und er hat wirklich versucht, gegen alle Widerstände eine Gesundheitsreform durchzusetzen. Und dem ist da auch sehr viel gelungen. Und es ist gerade auch was, ich nenne es jetzt wieder, weil da war ich halt dabei, bei der Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist uns gemeinsam auch sehr, sehr viel gelungen. Und das, was er natürlich sagt, ist, es braucht einfach auch klare Kompetenzverteilung. Wo die jetzt ist, das muss man dann entscheiden zwischen den Bundesländern, zwischen den Gemeinden und auch zwischen dem Bund, wo jetzt genau bei der Gesundheit, bei der Bildung und in den anderen Bereichen die Kompetenzen liegen. Ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da sind wir uns ja alle einig, ist dort, wo die Kompetenzen liegen, das gehört einmal klar geklärt, keine geteilten Zuständigkeiten. Und dann müssen die auch dafür die Verantwortung haben und zur Verantwortung gezogen werden. Weil was passiert, ein letzter Satz, oft werden ja Politiker, egal ob auf Bundes- oder auf Landesebene, für Dinge in diesen Bereichen verantwortlich gemacht, wo sie in Wahrheit auch gar nichts ausrichten können, beziehungsweise Verantwortung wird auch abgeschoben.
Können Sie dem was abgewinnen und wie sieht es aus, dass eben vielleicht die Steuerkompetenz kommt?
Ja, ich möchte nur auf ein Argument noch eingehen. Also man will keineswegs alle Kompetenzen auf die Bundesebene verlagern. Nein, aber was die Spitäler anlangt, was das Bildungswesen anlangt, da bin ich schon dafür. Und was nun die Kompetenzen der Länder im Zusammenhang mit der Steuereinhebung anlangt, so kann ich diesem Vorschlag, übrigens das ist nicht der erste Vorschlag, den er auch gemacht hat, gibt es andere auch schon, durchaus etwas abgewinnen. Denn natürlich wird man weitere Kompetenzen bei den Ländern zu belassen haben oder vielleicht auch zu erweitern haben, was auch immer. Und das derzeitige Steueraufkommen der Länder aus eigenen Abgaben ist erbärmlich gering, bitte. Ich weiß von Niederösterreich, das sind ca. 2,5% des gesamten Landesbudgets. Also alles andere kommt, wie Sie bereits richtig gesagt haben, kommt ja durch den Finanzausgleich vom Bund. Und hier müsste man allein, um eine größere Verantwortung in den Ländern zu schaffen, den Ländern die Möglichkeit geben, mehr einzuheben, also die Steuerhoheit, die sie haben, auszudehnen. Andererseits aber dann natürlich, wenn es darum geht, dass die Gelder ausgegeben werden, eine strengere Überprüfung vorzunehmen, auch die Verantwortung diesbezüglich einzumahnen. Das halte ich für durchaus richtig. Denn wir haben Kompetenzen bei den Ländern, die niemand in Frage stellt. Das ist die örtliche Sicherheit, das ist die Landesverwaltung, das ist der Sport, das ist die Sozialhilfe und Ähnliches. Ist ja nicht so, dass man das wegnehmen wollte. Aber auch selbst dafür heben die Länder so gut wie nichts ein. Und da sollte man ihnen die Möglichkeit bieten. Ich möchte aber eine schon hinzufügen, was mir als Rechnungshofpräsident noch von seiner Seite bekannt ist. Die Steuerhoheit der Länder ist eingeschränkt. Aber sie haben nicht einmal diese eingeschränkte Steuerhoheit zur Gänze ausgeschöpft. Also hier ist man sehr zurückhaltend bei den Ländern.
Warum?
Und man kann also als Außenstehender durchaus den Eindruck gewinnen, hier wird die Verantwortung schlicht und einfach davor gescheut, sich vor den Landesbürger hinzustellen und ihm die Steuer aufzudividieren. Und nicht so wie jetzt zu sagen, ja, der böse Bund hebt so viel Steuern ein, wir sind dafür gar nicht verantwortlich. Also ich will nicht hoffen, dass das das wirkliche Argument ist. Aber es ist zumindest eines, das zumindest nicht völlig ausgeschlossen erscheint.
Länder wollen also vielleicht doch gar keine Steuern einheben, weil es eben unangenehm ist, weil man sich nicht vor den Bürger stellt.
Es gibt auch keine Tradition dazu. Wenn wir in unser Nachbarland Schweiz schauen, da gibt es ganz klare Gemeindeabgaben, ganz klare kantonale Abgaben und das ist eigentlich das Entscheidende und es entwickelt sich ein Wettbewerb. Ich weiß es nicht, ob das aber 1:1 überführbar ist. Wenn ich aber schlichtweg keinen Wettbewerb habe, wenn ich auch keine Tradition habe, selber solche Steuersätze zu bestimmen, nachher wird es eben auch schwierig sein und da gebe ich absolut recht, dass da auch davor gescheut wird, das dann voll auszunützen.
Weil so sagt, oder wollen Sie noch reagieren wollen?
Ich möchte nur darauf anknüpfen. Es gab ja schon früher solche Bestrebungen, wie ich bereits erwähnt habe. Und da war damals auch der Rechnungshof in die Diskussion eingebunden. Und mir ist das Schweizer System durchaus plausibel erschienen, wo also von Seiten der Kantone ein Zusatz zur Einkommensteuer eingehoben werden kann. Wobei dann natürlich für die Kantone die Möglichkeit besteht, untereinander in Konkurrenz zu treten, bessere Chancen für Investoren zu geben, eben die Steuer dort zum Beispiel niedriger zu halten und ähnliches mehr. Und das habe ich als Argument damals verwendet schon in der Diskussion zur Föderalismusreform, worauf mir also damals von den Ländern erbittert erwidert wurde. Wir wollen keinen kompetitiven Föderalismus. Wir haben in Österreich einen solidarischen Föderalismus. Ja, so gesehen, dass die Länder sich im Finanzausgleich dann in einer Front gemeinsam befinden gegen den jeweiligen Finanzminister und gegen die jeweiligen Interessen, die der Bund im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich hat. Und da, ich glaube, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Da sollte man wirklich den Ländern diese Möglichkeit geben. Richtig ist, Tradition gibt es diesbezüglich nicht, aber gibt es anderswo auch nicht. Und man musste ja mal über den eigenen Schatten springen. Und ich glaube, es wäre eine große Chance, wenn den Ländern eine größere Steuerhoheit geboten wäre, sie andererseits jene Aufgaben abgeben, die sie nicht erfüllen können, nicht so gut erfüllen können, wie wenn das der Bund allein könnte. Man wird sehen, wie die Diskussion jetzt weitergeführt wird, wie die Erhebungen von Seiten der Regierung, insbesondere durch den Staatssekretär, vorgenommen werden. Ich begrüße, dass ein eigener bestellt wurde dafür und habe eine gewisse Hoffnung, dass etwas weitergeht. Aber diese Hoffnung habe ich in der Vergangenheit auch gehabt, da wurde sie leider enttäuscht.
Haben Sie die?
Damit sich etwas bewegt, braucht es Druck.
Braucht es eine Kettensäge auch?
Und eine Kettensäge vielleicht nicht unbedingt.
Ich habe jetzt von Elon Musk gesprochen, der natürlich sehr viel zusammenholzt und viel zu
ist
viel.
Ist mir schon bewusst, die Frage, die Sie wahrscheinlich so damit stellen, ob es Disruption braucht in einem derartigen System. Bis jetzt große Veränderungen waren nur möglich, entweder aufgrund von irgendeinem Druck, der woher kommt. Und den haben wir jetzt schon. Den haben wir vor allem finanziell, den haben wir auch wirtschaftlich. Wir müssen etwas tun in der Deregulierung, wir müssen etwas tun in der Digitalisierung, wir müssen schauen, dass wir als Mitteleuropa wieder wettbewerbsfähiger werden. Und das geht natürlich auch damit, Vorschriften und Komplexität aus einem System herauszunehmen. Und deshalb, glaube ich, wird es notwendig sein. Und andererseits gibt es zum Beispiel im Gesundheitsbereich einfach den finanziellen Druck, weil wir wissen, wie unsere Bevölkerungspyramide ausschaut. Wir wissen, wie unsere Geburten aussehen. Und das heißt, dieses System muss sich in irgendeiner Art und Weise auch verändern. Und deshalb befürworte ich auch diese Schritte, dass hoffentlich mehr Effizienz in ein System hineingeht. Ob das dann beim Bund ist, bei den Ländern und wo auch mehr Effizienz möglich ist. Ich kenne so manch sehr, sehr gut geführtes Krankenhaus von einzelnen, zum Beispiel Gemeindeverbänden oder Co. Das steht für mich dann auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Mhm. Bleiben wir vielleicht gleich bei den Punkten, wo man den Föderalismus vielleicht etwas auflockern könnte. Sie haben das Thema Gesundheit angesprochen, aber ein weiteres Thema, was ja auch die Bundesregierung angehen möchte, ist das Thema Bildung. Da gibt es einen Wildwuchs zwischen Kompetenzen, Bundesschulen, Landesschulen, Bundeslehrer, Landeslehrer. Ist das gut so, wie es ist momentan?
Also das ist sicherlich nicht gut so, wobei also der Bildungsbereich über einen ganz besonderen ist. Der hat nämlich in der Bundesverfassung zwei eigene Artikel, die anderen Kompetenzen haben das nicht, aber der Bildungsbereich hat das. Und es schaut im Wesentlichen so aus, jetzt vereinfacht dargestellt, die Pflichtschulen fallen in die Zuständigkeit der Länder, die höheren Schulen in die Zuständigkeit des Bundes, wieder ausgenommen die landwirtschaftlichen Schulen, die fallen wieder in die Zuständigkeit der Länder, also völlig unübersichtlich. Und man sieht ja am Beispiel des jetzigen Unterrichtsministers, der aus dem Wiener Bereich kommt, wo er schon die Schulen gehabt hat und jetzt das auf Bundesebene hat, dass ja immer von einer Warte auf die andere die Verantwortungen abgewälzt werden. Und es sollte einmal so geregelt werden, dass die Kompetenzen für den Bildungsbereich zur Gänze dem Bund überantworten werden. Ich halte das für unbedingt notwendig. Da gab es schon Studien der OECD, dass bei unserem Schulsystem Beträge in der Größenordnung von 1 Milliarde Euro einfach versickern, ohne dass man weiß, was damit geschehen ist und Ähnliches mehr. Kann man alles nachlesen, gibt es diese Studien gibt's. Und es hat sich gezeigt, dass in diesem Bereich eine Einheitlichkeit notwendig ist. Warum hat man zum Beispiel eine einheitliche Zentralmatura geschaffen? Das hat man fertiggebracht. Aber dass man das gesamte Schulsystem vereinheitlicht, das hat man bisher nicht fertiggebracht. Und wenn nun im Regierungsprogramm das Bildungswesen ausdrücklich als ein solcher Punkt genannt wird, hinsichtlich dessen Entflechtungen vorzunehmen sind, so finde ich das positiv. Und diesen positiven Ansatz sollte man weiterverfolgen.
Ich bin auf jeden Fall dafür, Entflechtungen auch vorzunehmen. Ich glaube, gerade der Bildungsbereich ist etwas, wo es in der Vergangenheit, auch in den vergangenen Jahrzehnten, oft etwas eine Verschlimmbesserung gegeben hat, auch durch so manchen Reformpläne, die es gegeben hat. Bin aber nicht der Meinung, dass man pauschal sagen kann, zum Beispiel um den Pflichtschulbereich, den Herr Dr. Fiedler angeführt hat, herzunehmen, dass der pauschal komplett in Bundeskompetenz gehört. Das maße ich mir auch nicht an, dafür bin ich zu wenig Bildungsexperte. Ich kenne einfach gerade jetzt wieder aus Tirol, aus sehr kleinen Schulen, einfach besondere auch Bedürfnisse, wo es notwendig ist, auch die regionalen Unterschiede gut zu kennen. Deshalb war es, glaube ich, auch immer gut, dass diese organisatorischen Sachen da auch waren. Aber ich bin absolut dafür, dass es eine Entflechtung im Bildungssystem braucht, weil man sonst einfach auch nicht mehr fähig sein wird, das Konkurrent aufzustellen. Und wir brauchen das insgesamt im gesamten Staatsdienst. Es geht ein hoher Prozentsatz der Beamtinnen und Beamten, der Vertragsbediensteten in den nächsten Jahren in Pension. Auch wieder da meine Hoffnung, durch diesen schieren Druck,
weil den werden wir gar nicht nachbesetzen können. Mit noch so viel Geld wird es notwendig sein, dass wir eine Veränderung haben und die wird dann auch kommen.
Also der Budgetdruck, der zwingt uns zum Handeln. Ein paar Vorschläge sind auf dem Tisch. Vielen Dank Florian Turski für den Besuch und vielen Dank Franz Fiedler fürs Kommen. Danke vielmals.
Danke auch.
Vielen Dank.
Und danke auch an Sie, liebe Zuseher und Zuseherinnen, nämlich fürs Einschalten. Bei uns geht es jetzt aber gleich weiter im Anschluss und zwar mit einem wild umstrittenen und unserem Kollegen Werner Segler.
Ja, da diskutieren heute bei ihm Anneliese Rohrer, Gesa Molnar und Michel Raimond. Also schönen Abend auf Puls 24.